Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich habe ganz herzliche Grüße aus Hameln mitgebracht. Der eine oder andere wird mich sicherlich kennen. Ich darf jetzt schon zum dritten Mal hier sein und ich fühle mich total wohl. Ich komme hier hin, waren gestern mit den Jugendlichen zusammen. Es ist doch schon ein sehr gutes Miteinander einfach geworden. Ich fühle mich echt wohl. Danke für diese Annahme, für diese Aufnahme. Auch gestern durfte ich das Kino bei Günthers sehen. Das war echt cool. Freue mich immer wieder herzukommen, habe ganz herzliche Grüße mitgebracht, nicht nur, weil ich weiß, dass viele auch unseren Rundbrief bekommen. Wir gründen dort eine Gemeinde und sind dankbar für jeden, der mit an uns denkt, der sich interessiert, der mitbetet und diese Arbeit mitträgt. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Ich habe auch draußen noch ein paar Rundbriefe ausgelegt, falls ihr sie nicht elektronisch möchtet, dürft ihr euch gerne einen mitnehmen, einfach mal zu schauen, wie es uns geht, was bei uns so läuft. Wir sind aber auch dankbar oder schauen dankbar zurück. Eure Jugend war letztes Jahr bei uns im August, haben eine Woche bei uns in den Räumen übernachtet, so gut es ging, und hatten dort eine gute Zeit, haben uns besser kennengelernt, aber auch durften uns dienen. Wir haben eine Jugendstunde gestaltet, Gottesdienst, haben viel Zeit zusammen verbracht und das schweißt zusammen. Das war echt eine tolle und ermutigende Zeit, schauen wir gerne zurück. Und da will ich einfach nochmal Danke sagen, aber ich glaube, wir bleiben da einfach weiter verbunden, planen vielleicht auch in der Zukunft das eine oder andere. Wir sind einfach dankbar, dass es Menschen gibt, die an uns denken, die für uns beten, die mittragen, weil wir immer wieder merken, alleine können wir es nicht. Wir kommen immer wieder an unsere Grenzen. Vielen Dank für jeden, der mitträgt. Heute Morgen werden wir ins Alte Testament gehen, und für mich ist das Alte Testament etwas ganz Besonderes. Dort sind oft Geschichten erzählt, wo Gott gar nicht so wertet. Manchmal sind Geschichten erzählt von Menschen, die Höhen und Tiefen erleben und die mit demselben Gott zusammengelebt haben wie wir heute. Das sind nicht Geschichten aus einem alten Buch, die lange her sind. Sie sind hochaktuell und haben etwas mit unserem Leben zu tun. Und ich staune immer wieder, wenn man manche Geschichten von Menschen liest, wie sie Gott begegnen, wie sie mit Gott leben. Da können wir so viel lernen. Und ich hoffe, heute Morgen nimmst du das eine oder andere mit und dass es dich im Glauben ermutigt und dich im Glauben voranbringt. Vorher ein paar Bilder. Schaut euch die mal an und überlegt mal, ob ihr selbst euch auf diesen Weg begeben würdet. Vielleicht über so eine Brücke zu gehen. Oder so eine Brücke. Ist nicht ganz deutscher Standard, aber... Oder so eine Brücke, das trauen sich wahrscheinlich die wenigsten, ich würde das gar nicht hinbekommen. Oder so eine Brücke. Es ist schön anzusehen, solche Bilder, aber ich weiß nicht, ob man sich selbst da auf so eine Brücke begeben würde. Ja. Wenn wir solche Bilder sehen, und ich glaube, ganz oft gibt es im Glauben solche Schritte, wo wir uns das gerne ansehen von der Seite, wo wir sagen, oh wow, da hat einer Glaubensschritte gewagt, aber wir selbst sind nicht bereit, auf so eine Brücke uns einzulassen. Und ich bin davon überzeugt, dass es ganz oft Momente gibt, wo wir Mut brauchen und auch ein gewisses Risiko eingehen müssen, um mit Gott etwas zu erleben. Wir können uns nicht von der einen auf die andere Seite beamen. Wir müssen ganz kleine Schritte gehen, um auf die andere Seite zu kommen. Und wenn wir auch uns darüber beamen würden, dann würden wir das ja gar nicht erleben. Es würde gar nichts mit uns machen. Wir würden es gar nicht schätzen können. Und so ist Gott immer wieder darauf angewiesen, mit uns einzelne Schritte zu gehen, uns herauszufordern, unseren Glauben, unseren Mut, unsere Risikobereitschaft für Gott. Immer wieder, Gott bietet es immer wieder an, damit wir im Glauben wachsen können. Herausforderungen im Leben, denen wollen wir meistens aus dem Weg gehen. Aber im Rückblick wissen wir, dass wir dort am meisten im Glauben gelernt haben. Und so möchte ich heute Morgen über einen Mann sprechen, der Gott begegnet und das für ihn ein Erlebnis ist, das er sicherlich nie in seinem Leben vergisst. Eine Begegnung mit Gott, ein unvergessliches Erlebnis. Und so wie Rudi vorhin gesagt hat, es kann so ein Moment allein beim Aufräumen sein. Es kann manchmal auf dem Spaziergang ein Gedanke sein. Einmal dieser Moment, wo man Frieden spürt, und ich fand es so gut, wie du es gesagt hast, ein Stück Erlösung erfährt, das einen total ruhig macht. Man weiß, hier ist ein Moment mit Gott. Und das sind Dinge, die uns oft auch Gänsehaut bescheren und Dinge, an die wir uns erinnern. Ganz persönliche Momente, die man nicht kopieren kann. Und trotzdem wünscht sich Gott, das mit jedem Einzelnen zu erleben. In 2. Könige 5 lesen wir über einen Mann namens Naaman. Naaman, der Heerführer des Königs von Syrien, wurde von seinem Herrn sehr geschätzt. Auch sonst war er sehr angesehen, denn durch ihn hatte Jahwe den Syrern zum Sieg verholfen. Der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. In diesem einen Vers wird so vieles über diesen Mann deutlich. Er wird ein Mann sein, der in der Gesellschaft gut ankam. Er hat eine hohe Stellung gehabt. Er hat sicherlich tolle Fähigkeiten gehabt, sonst könnte er gar kein Heerführer sein. Hoch angesehen, sicherlich finanziell gut aufgestellt, abgesichert, beliebt. Menschen wollten so sein wie dieser Mann. Er hat eine hohe Stellung. Und scheinbar gelang ihm alles im Leben. Scheinbar konnte er alles mit seinem Ruf, mit seiner Macht, mit seinem Geld, mit dem, was er kann, lösen. Jedes Problem hätte er meistern können. Und dann gibt es diesen kleinen Zusatz, aber aussätzig. Ich glaube, wenn wir uns diesen Mann vorstellen, jeder würde mit ihm tauschen wollen, ohne diesen Nebensatz. Jeder würde gern so sein wie Naaman, in der Gesellschaft so hoch angesehen, aber aussätzig. Und das macht etwas, wo keiner mit uns mit ihm tauschen würde. Äußerlich schien alles gut, äußerlich schien im Leben alles zu laufen. Aber innerlich hatte er ein dickes Problem. Er kam an einen Punkt, wo er deutlich merkte, dass mit dem, was er kann, mit dem, was er hat, er an Grenzen stößt. Und es kommt in ihm sicherlich das Gefühl, er braucht Hilfe. Und das ist der erste Schritt in die Richtung zu Gott, dass wir erkennen, dass wir Gott brauchen. Ich habe uns ein Bild mitgebracht. Ich glaube, das passt sehr gut zu Naaman. Wenn wir so einen Apfel sehen, würden wir sagen, der ist lecker, der ist gut, der ist perfekt. Und jeder würde sich wahrscheinlich trauen, in diesen Apfel hineinzubeißen. Und wir schneiden diesen Apfel auf und wir merken, dass der gar nicht mehr so schön ist. Und ich kann mir diesen Naaman genauso vorstellen. Ein Mann in einer Uniform, hoch angesehen, aber sobald er seine Uniform ausziehen würde, vom Aussatz befallen, krank, bemitleidenswert. Wisst ihr, meine Mutter ist erst vor 1,5 Jahren zum Glauben gekommen. Sie lebte scheinbar so ein Leben. Immer wieder, wenn ich mit ihr über den Glauben sprechen wollte, hat sie es abgewiesen. Es kam gar nicht dazu. Und scheinbar lief bei ihr alles perfekt. Sie hat eine Familie, sie ist gesund, hat einen Job, die Kinder sind verheiratet, sie hat Enkelkinder, alles doch also äußerlich scheint doch alles super. Und trotzdem merkt sie, dass sie keinen Frieden hat. Trotzdem merkt sie, trotz der guten familiären Zustände, trotz des guten körperlichen Zustandes, trotz der finanziellen Sicherheit, merkt sie, ihr fehlt etwas. Das allein reicht nicht aus, um glücklich zu sein. Ich glaube, es ist gut, wenn es da ist, aber im Kern ist etwas, wo sie ein Vakuum hat und merkt, mir fehlt etwas. Ich bin nicht glücklich, ich bin nicht zufrieden. Ist das alles, was das Leben zu bieten hat? Und vor 1,5 Jahren, total überraschend, wir hatten eine Evangelisation. Die ersten Abende ist sie gar nicht gekommen und wir dachten, ja, wie wird's? Und in diesen Tagen begegnet sie Gott und erlebt, dass es noch etwas anderes gibt. Und sie findet in ihrem höheren Alter zu Gott. Und meine Überzeugung ist auch, umso älter wir werden, umso schwieriger ist es, zu Gott zu kommen. Denn dann muss ich zugeben, dass ich irgendwie was falsch gemacht habe. Ein Zehnjähriger hat noch gar nicht so viel verbockt. Der sagt, ja, ich finde es gut, mit Gott zu leben. Wenn ein 50-Jähriger sagt, ich habe mein Leben nicht auf das richtige Fundament gelegt, ich brauche Gott, ist viel, viel schwieriger. Das nagt am Stolz. Und ich glaube, hier ist dieser Naaman, der scheinbar dem alles gelingt, ein stolzer Mann sicherlich ist. Auf einmal merkt, hier komme ich nicht weiter, ich brauche Hilfe. Egal, ob ich mit Gott oder ohne Gott lebe, ich brauche Gott. Wenn ich ohne Gott lebe, brauche ich Gott, sonst gehe ich verloren. Auch als Christ brauche ich Gott jeden Tag. Meine Kräfte sind begrenzt. Ich komme immer wieder an Grenzen in Situationen, wo ich sage, Gott, wie soll das werden? Und Gott wünscht sich einfach, dass wir zu ihm kommen. Dass wir zugeben, wir machen es nicht aus eigener Kraft, sondern Gott, hilf mir. Dass wir unseren Stolz ablegen und in Gottes Nähe kommen. Im Alltag gibt es so viele Herausforderungen, die wir nicht aus eigener Kraft meistern können, wo wir Gottes Hilfe brauchen. Und dieser Naaman merkt, hier bin ich an einer Grenze und ich brauche Hilfe. Und er geht diesen Schritt. Und wir lesen weiter in 2. Könige 5 ab Vers 2. Bei einem ihrer Raubzüge nach Israel hatten die Syrer ein junges Mädchen entführt. Das war als Sklavin zu Naamans Frau gekommen. Einmal sagte sie zu ihrer Herrin, wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen könnte, der in Samaria wohnt, der würde ihn von seinem Aussatz heilen. Da ging Naaman zu seinem Herrn und berichtete ihm, was die junge Israelitin gesagt hatte. Geh doch hin, sagte der König. Ich werde dir einen Brief von dem König von Israel mitgeben. Da machte sich Naaman auf den Weg. Er nahm 340 Kilogramm Silber mit, 70 Kilogramm Gold und 10 Festgewände. Beim König von Israel angekommen, überreichte er den Brief, in dem es hieß, wenn dieser Brief zu dir kommt, sollst du wissen, ich habe meinen Diener Naaman zu dir geschickt, damit du ihn vom Aussatz befreist. Als der König von Israel den Brief gelesen hatte, riss er seine Gewänder ein und rief, bin ich denn Gott, dass ich Macht über Tod und Leben hätte? Verlangt er doch tatsächlich von mir, einen Menschen vom Aussatz zu befreien? Das sieht doch jeder, dass er nur einen Vorwand sucht, um Krieg anzufangen. Als der Gottesmann Elisha davon hörte, ließ er dem König sagen, warum hast du deine Gewänder eingerissen? Lass ihn doch zu mir kommen. Er soll merken, dass es einen Propheten in Israel gibt. Da fuhr Naaman mit seinen Pferden und Wagen bei Elisha vor. Dieser König bleibt nicht nur bei dem stehen, dass er sagt, ich brauche Gott, sondern er macht sich auf die Suche. Und ich finde es interessant. Einerseits ist es eine schreckliche Geschichte, dass sie bei einem Raubzug ein kleines Mädchen aus einem anderen Land mitnehmen. Das zeigt, was das überhaupt für Menschen sind, die so etwas tun. Und auf der anderen Seite sehe ich Gott, wie er aus dieser schlimmen Situation etwas Wunderbares macht. Er gebraucht dieses kleine Mädchen, um auf sich aufmerksam zu machen. Ich staune über diesen Glauben eines kleinen Mädchen, die zu einem stolzen, mächtigen Mann sagt, ich weiß, wo es Hilfe gibt. Ich weiß, wo du hingehen kannst. Leider sind die Kinder jetzt nicht da, aber auch an alle Jüngeren. Gott kann dich gebrauchen. Gott möchte dich in deiner Situation gebrauchen. Mit deinem einfachen, kindlichen Glauben, Gott zu bezeugen, da schafft Gott sogar stolze Männer, wie einen Naaman zu bewegen. Wir sind nie zu jung, um für Gott etwas zu tun. Wir sind nie zu jung oder unerfahren, für Gott ein Zeugnis abzulegen, Menschen auf Gott hinzuweisen. Manchmal schaffen es Kinder sogar leichter, weil sie diesen einfachen, kindlichen Glauben haben. Und dieser Mann macht sich auf. Er hört von einem kleinen Mädchen, dass es Hilfe gibt. Aber dazu muss er in ein Land, mit dem die Syrer im Krieg sind. Er muss zu seinem König, er muss ihm erst erlauben, in dieses Land zu reisen. Ich weiß nicht, wenn Gott dir einen Auftrag geben würde oder einen Weg zeigen würde, ob du zu deinem Chef gehen würdest und sagst, ich muss mal für eine gewisse Zeit weg Und der Chef würde sagen, jo, alles klar, ich gebe dir Essen mit, ich gebe dir Hilfe mit, Menschen werden dich begleiten, ich bezahle den Flug, alles Mögliche, mach nur. Das erlebt Naaman hier, wo Gott auch einen ungläubigen König gebraucht, um ihn den Weg frei zu machen. Und dieser Naaman kommt zum König von Israel. Und hier wird deutlich, er ist zwar auf die Suche gegangen nach Gott, nach Hilfe, aber er sucht am falschen Ort. Das Mädchen hat gesagt, es gibt in Samaria einen Propheten, der helfen kann. Aber Naaman kommt mit seiner, ich sage, fast arroganten Art, kommt er, bringt Geschenke mit und denkt, das wird das beeinflussen, dass ihm geholfen wird. Er geht zum König in den Palast, er geht zu den mächtigen Männern und sagt, hier bin ich brauche Hilfe, was könnt ihr machen, ich habe Geschenke mit. Er sucht nicht nur am falschen Ort, sondern er sucht auch den falschen Gott. Er war es sicherlich gewohnt, Götzendiener zu kennen. Menschen, die Götzen anbeten, sie bringen etwas zu ihrem Götzen, damit dieser Götze ihnen etwas gibt. Der Gott der Bibel ist anders. Da müssen wir nicht bringen und hoffen, dass er uns irgendwie gnädig wird. Der Gott der Bibel ist jemand, der schon gegeben hat, der reich schenkt, der gibt und wir darauf antworten dürfen, indem wir es annehmen und dankbar sind und damit leben. Wir können Gott, den Gott der Bibel nicht besänftigen, indem wir sagen, Gott, hier ist mein Geld, hier ist meine Zeit. Bring du mir Gutes. Der Gott der Bibel geht anders. Ihn zu erkennen, seine Größe zu sehen, ihn zu verstehen, dankbar zu werden für das, was er bereits getan hat, das dankbar anzunehmen und so durch das Leben zu gehen, dass es ein Vorrecht ist, ein gläubiger Mensch zu sein. Dann werden wir ganz andere Dinge mit Gott erleben. Naaman sucht am falschen Ort, er sucht den falschen Gott. Und trotzdem bringt ihn Gott irgendwie an sein Ziel. Da ist Elisa, der davon hört und sagt, König, bring ihn doch zu mir. Allein an dem König merkt man, wie schlimm der Zustand in Israel war. Da kommt jemand, der Hilfe braucht und der König sagt, was denkst du, wie sollen wir dir helfen? Obwohl Israel ein Land ist, wo immer wieder Wunder geschahen, die viel mit Gott erlebt haben. Er sagt, wie sollen wir dir helfen? Du suchst doch nur einen Grund, um Krieg anzufangen. Geistlich überhaupt gar keine Ebene. Dass dort jemand ist, dass deine Beziehung zu Gott ist, davon nichts, also keine Spur. Und Elisa sagt, schick ihn zu mir. Ich kümmere mich drum. Wo suchen wir Hilfe? Damals mit 19 ist für mich eine Beziehung zu einem Mädchen zu Ende gegangen, die mit einer Pause 4 Jahre lang ging. Und das war für mich eine total schwierige Zeit. Als das zu Ende ging, riss mir der Boden weg. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich war noch gar nicht so lange gläubig. Und trotzdem war das ein Moment, wo ich glaube, ja, da stand ich am Scheideweg, wenn es um den Glauben ging. Werfe ich Gott das jetzt vor oder suche ich Hilfe bei ihm? Und das ging zu Ende. Ich war total verletzt. Ich war sauer, ich war verärgert. Ich habe vieles nicht verstanden. Und da gab es den Moment, dass ich mich entscheiden musste, was mache ich? Und ich bin Gott jetzt im Nachhinein so dankbar, dass er das so gelenkt hat, dass ich Zuflucht bei ihm gesucht habe. Dass ich in dieser schwierigen Phase Gott gesucht habe, noch mehr in seine Nähe gekommen bin. Dadurch wurden nicht alle Fragen beantwortet. Aber er hat mir geholfen, einen größeren Blick zu bekommen. Er hat mir geholfen, da durchzugehen. Er hat mir geholfen, mich neu aufzustellen. Meine Ziele im Leben zu korrigieren vielleicht. Wo suche ich Hilfe? Wisst ihr, heute im Alltag ist das oft ein Hilfsmittel. Bevor ich jemanden frage, geht man immer zu Google und tippt dort seine Frage ein und in den meisten Fällen gibt es Hilfe. Und so sind wir heute geschickt, erstmal selber machen. Ich habe einen Jugendlichen einmal um Hilfe gebeten, da kam dann nur die Antwort, bevor ich jemanden um Hilfe bitte, da versuche ich das immer erstmal selbst. Einerseits ist es eine gute Einstellung und andererseits spricht dort eine Menge Stolz, dass er keine Hilfe annimmt. Ich kann das selber. Und so sind wir Menschen heute gestrickt, dass wir es oft selbst in die Hand nehmen. Und ich wünsche mir, dass ich jemand bin, der mit all den Dingen zu Gott kommt. Oft kommen wir zu Gott, wenn wir an Grenzen kommen, wo wir sagen, hier komme ich nicht weiter. Okay, Gott, das ist meine letzte Chance. Du bist der Einzige, der jetzt noch was tun kann. Gott wünscht sich aber einen Glauben, wo wir direkt zu ihm kommen. Direkt die Dinge mit ihm durchleben. Wo suchen wir Hilfe? Das ist eine Frage, die man sich immer wieder stellen muss, weil sie etwas damit zu tun hat, wie sehr ich Gott vertraue. Denn eins ist deutlich, so wie du auch gesagt hast, wer Gott sucht, der wird Gott finden. Gott sagt in seinem Wort, wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer sich in Gottes Richtung bewegt, dem wird Gott nicht im Dunkeln lassen. Jesus sagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch erquicken. Kommt zu mir, ich lade euch ein. Ich bin kein Gott, der sich versteckt. In Jakobus 4,8 lesen wir, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Eine Verheißung Gottes, ein Versprechen Gottes. Wenn wir in seine Nähe wollen, wenn wir ihn suchen, werden wir finden. Dann lesen wir weiter, Vers 10. Dieser schickte einen Boten zu ihm hinaus und ließ ihm sagen, fahre an den Jordan und tauche dich 7-mal darin unter. Dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Da kehrte Naaman zornig um und sagte, ich hatte gedacht, er würde zu mir herauskommen, sich vor mich hinstellen und den Namen Jahwes seines Gottes anrufen. Dabei würde er die Hand über die kranke Stelle schwingen und so den Aussatz verschwinden lassen. Ist denn das Wasser der Flüsse von Damaskus, von Abana und Papa nicht besser als alle Gewässer Israels? So entfernte er sich voller Zorn. Einerseits finde ich es witzig, dass Gott oder dass Elisa einfach so einen Boten da rausschickt. Der ist so ein mächtiger Mann und ich weiß nicht, was Elisa im Haus gemacht hat. Und er schickt einfach einen Boten und sagt ihm, ja, fahr noch ein paar Kilometer weiter. Jetzt ist er schon aufs Land gekommen. Und er sagt ihm, fahr noch ein paar Kilometer weiter, geh zum Jordan, tauch dich dort in diesem dreckigen Gewässer und dann bist du wieder gesund. Dieser Mann, ich kann verstehen, dass der zornig ist. Dieser Mann hat Not. Jetzt macht er sich schon auf den Weg in ein Land, das in Feindschaft mit ihrem eigenen lebt, wird von dem König abgewiesen, muss aufs Land und jetzt kommt er da raus, muss nochmal weiterfahren und dann muss er dort sich in ein Gewässer begeben, wo er denkt, was soll daraus werden? Er wäre ja der letzte Volldepp, wenn er ins Wasser geht und rauskommt und er nicht geheilt wird. Stellt euch so einen mächtigen Mann vor, der so etwas erlebt. Einerseits kann ich ihn verstehen und trotzdem ist hier ein Versprechen Gottes, geh hin und du wirst geheilt. Er würde eigentlich das bekommen, was er sich wünscht. Doch ihm ist dieser Weg zu unwürdig, zu primitiv, zu einfach, nicht seinen Vorstellungen entsprechend. Nicht nur, dass er am falschen Ort sucht oder den falschen Gott sucht, sondern der Gott handelt noch nicht mal so, wie er sich das vorstellt. Und Gott arbeitet an diesem Naaman wie eine Zwiebel. Nach und nach arbeitet er an seinem Gottesbild. Und er ist nicht bereit zu gehen. Und er widersteht Gott. Hier ist ein Versprechen Gottes, eine klare Anweisung Gottes. Und er sagt, das ist mir zu doof. Ich habe das mal erlebt, als ich, das habe ich glaube ich hier auch schon mal erzählt, aber trotzdem passt es zu diesem Namen. Ich war im Zivildienst und ich wurde gefragt, ob ich auf die Bibelschule gehen würde. Und ich habe meinem Jugendleiter gesagt, nein, ich mache erstmal was Vernünftiges, was soll das überhaupt? Wie kommt man überhaupt auf so eine Idee? Und so gab es das immer wieder, wo Gott mich angesprochen hat, wo seine Anweisung einerseits wirklich klar war, aber ich Gott widerstand. Wie oft ich im Alltag Gottes Reden kenne und widerstehe. Habe ich vor kurzem noch einfach auch darüber Gedanken gemacht, woran liegt das? Warum widerstehen wir dem Reden Gottes? Oft sind Dinge so klar, wir wissen, was wir zu tun haben, aber wir widerstehen. Wir sündigen. Wir machen Fehler im Leben. Ich glaube, im tiefsten Innern ist es ein Zweifeln an Gott. Im tiefsten Innern ist es ein Misstrauen, dass Gottes Wege besser sind als meine eigenen. Oder dass Gott mir etwas nicht geben will, was ich eigentlich haben möchte. Ich habe damals meinen Eltern gesagt, ich werde reich, ich werde studieren, ich werde so und so ein Auto fahren. Da waren sie stolz auf mich. Und jetzt kam ich und will so einen Weg gehen. Das haben die nicht verstanden. Mein Vater hat bis heute Schwierigkeiten. Und trotzdem lebe ich und trotzdem trägt Gott durch. Und trotzdem sieht er, dass ich voll im Leben bin. Und ich bin gespannt, wann es an seinem Herzen etwas bewegt. Ich glaube, es ist ein Zweifeln an Gott, dass er uns etwas vorenthält. Dass sein Weg nicht ganz so gut ist, dass wir etwas verpassen. Wir müssen mehr und mehr erkennen, dass Gottes Wille immer positiv für uns ist. Gott ist nicht jemand, der uns etwas nehmen will, der uns einsperren möchte. Gott ist vielmehr jemand, der uns beschenken möchte. Wir haben eine kleine Tochter, die ja seit einem Jahr gut unterwegs ist, läuft. Und nur weil ich als Vater ihr sage, hier bitte nicht hingehen, das bitte nicht anfassen, heißt es doch nicht, dass ich ihr gewisse Erfahrungen nehmen möchte. Sie ist einmal, letztes Jahr im Sommer ist sie, abends hatten wir ein Lagerfeuer gemacht, am nächsten Tag ist die Asche ja noch heiß, ist sie dort reingefallen und hat sich die Hände verbrannt. Ich kann da jetzt nicht stehen und sagen, naja gut, es ist gut, dass sie ihre Erfahrung macht. Ich hätte sie natürlich schützen wollen, ich hätte gerufen und so weiter. Und so ist Gott, als sein liebender Vater, all das, wo er sagt, hier nicht weitergehen, ist zum Schutz für uns. Und da, wo sie sich bewegen kann, wenn wir auf einem Feld sind, wo sie sich frei bewegen kann, dann lasse ich sie laufen, dann hat sie Freiheit und darf sich bewegen. Und so müssen wir Gott verstehen. Er ist nicht jemand, der uns einengen möchte, der uns was vorenthalten möchte, sondern er ist derjenige, der uns geschaffen hat und uns am besten kennt und so auch einen guten Plan für uns hat. Ich glaube, das ist ein wesentliches Prinzip, was wir zunächst verstehen müssen, bevor wir uns auf die Suche machen, Gott, was möchtest du? Habe ich eine positive Haltung gegen den Willen Gottes? Naaman hatte es nicht hier in dem Moment. Für ihn war das zu doof, zu primitiv, überhaupt nicht das, was er sich vorgestellt hat. Aber wie oft haben wir das im Alltag, wo wir sagen, ja, ist zwar schön und gut, dass Gott das in seinem Wort so sagt, aber ob man das wirklich so machen muss. Und dieser Mann widersteht Gott. Zweite Könige 5, ab 13 weiter. Aber seine Diener redeten ihm zu. Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, hättest du es bestimmt getan. Aber nun hat er nur gesagt, bade dich, dann wirst du rein sein. Solltest du das nicht noch viel eher tun? Da fuhr Naaman doch zum Jordan hinab und tauchte 7-mal im Wasser unter, wie es der Gottesmann gesagt hatte. Und tatsächlich wurde seine Haut wieder glatt und rein, wie die eines Kindes. Er war gesund. Naaman vertraut Gott. Ich finde es so interessant, wie Gott in dieser ganzen Geschichte schwache, unbedeutende Menschen gebraucht, die hier nicht mit Namen genannt sind, um Naaman zu bewegen. Da ist dieses kleine Mädchen, da ist ein König, der, also wo dann der Prophet kommen muss, dass er kriegt nicht Hilfe beim König, sondern irgendein Prophet aus dem Land. Bei den Propheten ist nicht der Prophet, der rauskommt, sondern ein Bote. Und jetzt hier, Naaman ist sauer, ist aufgewühlt und einer seiner Diener, der wahrscheinlich eigentlich nur sprechen darf, wenn er gefragt wird, sagt zu ihm, hey, wieso tust du nicht das, was er dir gesagt hat? Und Gott gebraucht einfache, schwache Menschen, die hier in der zweiten Reihe stehen, um Naaman, so einen mächtigen Mann, zu bewegen. Und diesmal ist er bereit, sich zu demütigen. Und dieses schwache Reden Gottes durch die Menschen anzunehmen. Gott gebraucht ein Kind, damit Naaman glaubt wie ein Kind. Und dabei bekommt er die Haut eines Kindes. Er vertraut Gott und erlebt. Demut kommt vor Glauben. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ich glaube, dass nicht die schlimmsten Sünden ein Hindernis sind, zu Gott zu kommen. Wenn wir in Davids Leben schauen, das sind so viele Dinge, da kriegen wir Gänsehaut. Ich glaube, das Schlimmste ist, oder der schwierigste Weg, um zu Gott zu kommen, ist Egoismus und Stolz. Das sind die größten Hindernisse, sich auf Gott überhaupt einzulassen. Ich brauche Gott gar nicht. Demut kommt vor Glauben. Und Glauben kommt auch vor Erleben. Wunder erleben mit Gott basieren auf Glauben. Jesus sagte, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr das Reich Gottes nicht sehen. Wenn wir nicht glauben und vertrauen wie Kinder, werden wir das Reich Gottes nicht sehen oder auch nicht erleben oder Gottes Reden nicht wahrnehmen. Es gehört ein gewisses Risiko dazu. Wir müssen vertrauen. Ich habe vor einigen Jahren, das ist jetzt 2008 war das, waren wir mit einer Gruppe in Afrika. Und ein paar wollten von uns springen, Bungee-Jumping. Und die waren total überzeugt und wollten unbedingt springen. Und ich stand mit ein paar Leuten an der Seite. Dachte, nee, das ist nichts für mich. Und wir sehen, wie sie springen. Es hat gedauert, bis sie sich vorbereitet haben. Und sie springen und irgendwann stand ich mit meiner Cousine und dachten, ja, wir können ja mal fragen, vielleicht. Also irgendwie hätte ich auch Lust, wenn ich das so sehe. Aber wir wissen auch gar nicht, ob es noch klappt. Wir können ja mal hingehen, mal fragen, ob es noch möglich ist. Heimlich in der Hoffnung, dass sie sagen, nee, geht nicht. Und wir gehen hin, fragen und die sagen, ja, ist kein Problem. Ihr könnt auch springen, hat zwar viel Geld gekostet und auch ein gewisses Risiko. Ja, und so machten wir uns auf. Die machen da ihre Witze, die Afrikaner. Da war auch kein deutscher Standard, wie sie einen an dem Seil festgebunden haben. Mir geht vieles durch den Kopf. Ein Freund sagte mir als Ermutigung, ja, wenn das Seil reißt, kannst du eh nichts machen. Das hat mir nicht so viel geholfen. Und da gehen einem total viele Dinge durch den Kopf, wenn man so bei 111 Metern steht. Irgendwann kommt dieser Punkt und die sagen, den größten Fehler, den du machen kannst, wieder zurückzuwollen. Manche springen los und wollen dann doch nicht und dann fliegen die da ganz komisch runter. Und irgendwann stehst du an diesem Punkt und musst ein Risiko eingehen. Man kann sich so erinnern, als wenn es wie heute ist. Es gab irgendwie kein Zurück und trotzdem musste ich diesen Sprung wagen und bin tatsächlich gesprungen und habe erlebt, dass das Seil hält. Wisst ihr, Naaman war genau in dieser Situation. Zwar kein Bungee-Jump, aber er musste ein gewisses Risiko gehen, um zu erleben, ob das Seil hält, ob Gottes Zusage hält. Und ich glaube, oft springen wir nicht, weil wir dem nicht vertrauen, weil wir Angst haben, dass es nicht klappt und dass wir dann doof dastehen. Doch Gott sagt, vertraut mir. Das, was ich sage und das, was ich möchte, ist gut. Und wir auf der einen Seite sagen, wir glauben an einen allwissenden, allmächtigen, allgegenwärtigen Gott. Manchmal gehe ich durch den Alltag und da spielen diese Dinge gar keine Rolle. Gott ist zu allem fähig. Wisst ihr, bevor wir jetzt nach Hameln gezogen sind, gab es auch viele Dinge, wo wir Risiken hatten. Wir spüren das jetzt umso mehr, wenn man, es ist nun 3/4 Stunde bis nach Hause. Und trotzdem ist das eine Entfernung, wo wir Familie nicht mehr so erleben, Freunde nicht mehr so erleben, die Heimatgemeinde in einer Distanz lebt, wo wir in vielerlei Hinsicht allein bei Kleinigkeiten, aber die dann doch im Alltag viel ausmachen, mit unserer Kleinen, wir können sie nicht einfach bei Oma, Opa abgeben. Das sind einfach so, das sind Sachen. Aber auch einen Glaubensschritt zu gehen, wir wissen gar nicht, was uns dort konkret erwartet. Wir haben so eine Situation noch nicht erlebt. Und trotzdem waren wir und sind es immer noch davon überzeugt, dass Gott das von uns will. Wir sind nicht gegangen, weil wir uns total qualifiziert gefühlt haben und wussten, das kriegen wir schon hin, überhaupt nicht. Und trotzdem blicke ich jetzt zurück und bin heute total überzeugt, das ist Gottes Wille. Er fordert Gehorsam und Vertrauen. Und bis heute erleben wir, dass Gott es erhält. Und egal, was jemand sagt, ich weiß, dass Gott lebt. Ich weiß, dass Gott da ist. Ich weiß, dass Gott durchträgt, dass Gott versorgt. Dass Gott Zuspruch gibt, da wo Menschen nicht zusprechen, ist Gott da. Gott gebraucht andere Menschen, um Zuspruch zu geben. Aber auch im Alltag haben wir Momente, wo ist dein Schritt, wo Gott von dir Mut fordert? Ist es auf der Arbeit oder in der Schule, wo du genau weißt, da ist jemand, der liegt mir am Herzen, aber mir fehlt der Mut, diesen Schritt auf den Menschen zuzugehen, um ihm vom Evangelium zu erzählen? Oder wenn Menschen einen ansprechen, finde ich eigentlich immer am leichtesten, wenn einer fragt, was machst du eigentlich, wieso bist du so, wie du bist, dass man dann antwortet. Und trotzdem gehört eine Menge Mut, dann zu bekennen. Wo ist vielleicht der Schritt, den Gott vor dir fordert, in einer Beziehung, die nicht mehr läuft, hinzugehen und um Vergebung zu bitten? Seinen Stolz abzulegen und zu vertrauen, dass Gott daraus etwas Gutes macht. Wo fordert Gott deinen Mut, wo du einen Schritt vielleicht in einen Dienst hineingehst, wo du nicht weißt, wie es wird? Also wenn ich mich daran erinnere, als ich das erste Mal vor Menschen stand in einer Gemeinde, in einer Jugendstunde, ich habe gezittert, ich habe danach gesagt, ich gehe nie wieder da vorne hin, nie wieder. Das hat mich so herausgefordert und ich hätte locker sagen können, das mache ich nie wieder. Und trotzdem ging Gott mit mir seinen Weg. Aber es gehört, ja, es ist ein Prozess, es ist ein Weg, den man zurücklegen muss. Wo ist der nächste Schritt, den Gott von dir möchte? Wo ist der Moment, wo du mutig sein musst, wo du nicht weißt, wie es ausgeht? Gibt es solche oder haben wir uns alles so bequem und sicher gemacht, dass wir nirgendwo Risiken eingehen müssen? Risiken sind nicht immer schlecht, wenn sie unser Gottvertrauen fördern. Mit seinem ganzen Gefolge kehrte er zu dem Gottesmann zurück. Er trat vor ihn hin und sagte, jetzt weiß ich, dass es auf der ganzen Welt keinen Gott gibt, außer in Israel. Nimm darum ein Dankgeschenk von mir, deinem Diener, an. Er nennt sich Diener. Doch dieser sagt, so wahr Jahwe lebt, vor dem ich stehe. Ich nehme nichts von dir an. So sehr er ihm auch zuredete, etwas zu nehmen, er weigerte sich. Da sagte Naaman, wenn du also nichts annimmst, dann lass deinen Diener doch die Traglast eines Maultiergespanns Erde mitnehmen. Und dann sagte er einen ganz entscheidenden Satz. Denn dein Diener wird künftig keinem anderen Gott mehr Brand oder Schlachtopfer bringen als nur Jahwe. Dieser Mann geht einen Prozess mit Gott. Dieser Mann ist ein Feind Israels. Dieser Mann kennt Gott nicht. Dieser Mann braucht Hilfe. Er macht sich auf den Weg. Sein Stolz wird gebrochen. Er wird ganz klein und demütig. Und er vertraut diesem Gott, lässt sich einfach auf ihn ein und erlebt, wie großartig er ist. Und dann sagt er einen bestimmten Satz. Nun weiß ich, dass es keinen anderen Gott mehr gibt und ich will keinem anderen Gott mehr dienen. Radikal ändert sich sein Leben. Von nun an soll alles anders werden. Am Anfang merkt man, er hat noch sehr viel zu lernen. Und dann will er ganze Sache mit Gott machen. Diese Heilung hatte Auswirkungen auf sein Leben. Und das ist Gottes Prozess, den er immer wieder gehen will. Dass wir zu ihm kommen, ihm vertrauen. Und wenn wir Gott erleben, soll das unseren Glauben stärken. Wir sollen nicht zu sehr darauf aus sein, Hauptsache Gott irgendwie zu erleben, sondern Gott möchte an bestimmten Stellen im Leben einfach zeigen, dass er da ist und dass er eingreift. Und das soll unseren Glauben und unser Vertrauen wieder stärken, dass wir mutig sind, andere Wege noch zu gehen. Er fängt an zu erkennen, dass er aus Dankbarkeit dienen möchte. Er erkennt die Größe des Werkes Gottes und möchte dienen. Er sagt keinem anderen Gott. Wir wissen, dass wir heute in Deutschland hier keine Götzenopferaltäre haben. Wir kennen wahrscheinlich niemanden, der irgendwo hingeht und Götzen anbetet. Und trotzdem sind auf uns heute übertragen Götzen einfach Dinge, die über Gott stehen. Und ich wünsche mir, dass ich Gottes Werk, dass ich sein Werk für mich so hoch schätze, dass ich sage, es darf nichts anderes im Leben über ihm stehen. Zwei Dinge, die ich zum Schluss noch sagen möchte. Ich erlebe Gott hier als jemanden, der nicht nur oberflächlich heilt, sondern der in den Kern der Wurzel geht. Naaman hatte eine hohe Stellung und er schlägt ihn mit einer Krankheit. Naaman dachte, hat ein falsches Gottesbild und Gott erklärt ihm und zeigt ihm, wie Gott eigentlich ist. Naaman ist stolz und wird gedemütigt. An ihm wird gearbeitet. Gott schleift diesen Rohdiamanten. Und auf der anderen Seite wird mir eines deutlich. Naaman dachte, er kommt irgendwo hin, er gibt seine Geschenke ab, er steht im Mittelpunkt, da kommt ein Prophet, hält seine Hände über ihn, betet zu Gott und er wird geheilt und er geht nach Hause und das Leben geht genauso weiter. Ich bin davon überzeugt, dass Gott das mit Absicht so gemacht hat, weil er ein Erlebnis ganz persönlich mit Naaman haben wollte. Da sollte kein anderer mehr eine Rolle spielen, sondern er wollte, dass Naaman diese Schritte geht, ins Wasser geht und Gottes Wirken erlebt. Wisst ihr, in einer Gemeinde kann es schnell passieren, dass wir beeindruckt sind von dem, was die Gemeinde macht, was andere Menschen machen. Und wir staunen darüber. Aber Gottes Wunsch ist es, ganz persönlich mit dir einzelne Schritte zu gehen. Natürlich ist es gut, wenn andere auch ihren Weg gehen, wenn wir das beobachten und das als Ermutigung nehmen. Aber es reicht nicht aus, wenn 5 bis 10 Leute in der Gemeinde ziehen und die anderen das bewundern. Gott möchte mit jedem einzelnen Glaubensschritte gehen. Jeder Einzelne soll erleben, dass Gott eingreift, dass Gott hilft, dass Gott vertrauenswürdig ist. Dass Gott einen guten Plan hat. Und so war das mit Naaman. Er wollte nicht einen Dritten gebrauchen, der ihm das dann macht. Er wollte, dass Naaman das an seiner eigenen Haut erlebt. Jemand schrieb einmal, zuerst verlor Naaman seine Geduld, dann verlor er seinen Stolz und dann verlor er seinen Aussatz. Das ist im Allgemeinen auch die Reihenfolge, in der die Umwandlung von stolzen, rebellischen Sündern geschieht. Amen.